Sprechen wir mit Marek Rudzewski, Chief Digital Officer der Barmer, der eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation der Krankenkasse spielt. Marek gibt spannende Einblicke, wie die Barmer mit innovativen Lösungen wie Telemedizin, Symptomcheckern und dem Konzept Wohnzimmer statt Wartezimmer die Gesundheitsversorgung revolutioniert. Er erklärt, warum Digitalisierung nicht nur Prozesse, sondern das gesamte Gesundheitssystem effizienter machen kann.
Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Visionäre der Gesundheit. Und ich freue mich sehr, heute Marek als Gast zu haben. Marek, du bist Chief Digital Officer bei der Barmer. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich habe dich schon wahnsinnig lange als Gast auf meinem Zettel, aber irgendwie haben wir es nie geschafft und jetzt ist es soweit. Und wir können sprechen die nächsten 45 Minuten, darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja, danke Inga für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich habe auch schon einige Folgen von deinem Podcast gehört und ich denke, dass jetzt nach 3 Jahren, die ich bei der Barmer bin, das auch ein guter Zeitpunkt ist, weil das ist ein Zeitraum, in dem zwar vieles passiert ist, aber auch viel erreicht, was wir vielleicht gemeinsam erreicht haben. Und dann ist es gut, dass wir jetzt darüber reden können.
Da freue ich mich auch total drüber. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Du warst vorher bei der AOK Nordost. Da bin ich ja im Beirat für Digitalisierung und Ethik. Da sind wir uns begegnet. Und dann hast du einen Karriere-Move gemacht, kann man sagen, und bist zur Barmer gewechselt, bist dort Chief Digital Officer geworden. Und die Barmer, muss man sagen, war so ein bisschen angestaubt, wie alle GKVen in Deutschland. Und jetzt habt ihr aber in den letzten paar Jahren wirklich eine 180-Grad-Wende hingelegt und seid einer der Vorreiter, was digitale Themen angeht. Die letzten News fand ich super spannend, weil ihr habt gelauncht, dass ihr digitale Zahnmedizin anbietet, wo ich mich immer gefragt habe, wie geht das überhaupt? Das ist so eins der Gebiete, wo ich mich frage, wie kann man da Digitalisierung wirklich anwenden? Und es ist sehr, sehr viel passiert und ich würde gerne direkt da einsteigen.
Genau, du hast das ja angesprochen. Ich habe früher für eine regionale Krankenkasse gearbeitet. Das hat auch gewisse Besonderheiten. Das ist stark regional verwurzelt. Die Arbeit bei der Barmer als bundesweite Kasse ist da schon durchaus anders. Aber das ist das, was mich gereizt hat, vor 3 Jahren in eine Position zu kommen, wo man dann einen Impact hat auf sehr viele Versicherte. Barmer ist die zweitgrößte Kasse. Mit knapp 9 Millionen Versicherten ist das schon eine reizvolle Aufgabe. Und ich glaube, dass in der Digitalisierung, auch wenn es sich alles in kleinen Schritten vollzieht, dass auch wichtig ist, dass man die notwendigen Ressourcen dafür hat und auch den Impact, den eine solche große Kasse anbietet. Und das war der persönliche Reiz, der mich damals zu Barmer geführt hat.
Ja, und es ist ja auch mittlerweile einer eurer zentralen USPs geworden. Also wenn ich Vorträge halte, nutze ich oft tatsächlich einen Screenshot von der Barmer-Seite und auch von der TK-Seite, um zu zeigen, dass ihr heute schon proaktiv anbietet, dass eure Versicherten einen Symptomchecker machen, dass sie dann telemedizinisch begleitet werden, ne? All diese Sachen, die ja digital übersetzt werden. Du hast jetzt ja schon viele lange Jahre Erfahrung in dem Kassensystem. Das ist ja auch immer total wichtig, dass man sich mit dem berühmten Sozialgesetzbuch 5 da gut auskennt und weiß einfach, in welchem Rahmen man sich mit Digitalisierung bewegt. Vielleicht lass uns da mal einsteigen. Was bildet ihr heute digital ab? Was ist da die Vision hinter? Also was wollt ihr damit anbieten? Wie wollt ihr euch damit differenzieren?
Wir haben eine klare Digitalstrategie, die schon vor meiner Zeit entwickelt wurde, die 4 Säulen abbildet. Zum einen geht es um tolle Services, Mehrwerte, die wir konkret unseren Versicherten anbieten. Es geht nicht um Digitalisierung an sich, sondern das muss immer mit einem Mehrwert für unsere Versicherten verbunden sein. Es geht um interne Digitalisierung, um Optimierung von Prozessen. Da steht auch mein persönliches Motto dahinter, Prozesskritik vor Digitalisierung. Also wir müssen nicht Sachen digitalisieren, die nicht sinnvoll sind oder die keinen Mehrwert anbieten. Wir sollten uns auf Aufwandsreduzierung fokussieren. Dann geht es um unsere Position im Markt auch gegenüber Startups. Also Wir kommen aus einem, wie du das schon gesagt hast, leicht angestaubten Umfeld und treffen jetzt auf völlig neue Ideen. Da muss man sich darauf einfach vorbereiten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Orientierung geben, wie können sich Startups entwickeln. Und am Ende geht es auch um die unternehmenskulturelle Veränderung. Und ich glaube, dieser Spruch Culture Eats Strategy for Breakfast könnte man auch auf Digitalisierung oder auf KI übersetzen. Also Culture Eats Digitization oder Digitalization for Breakfast. Wenn wir nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen im Unternehmen, unternehmenskulturell oder auch vom Know-how schaffen, dann wird Digitalisierung immer schwer.
Ja, wird dann nichts. Lass uns da mal konkret reingehen. Also ihr bietet ja an Symptomchecker, ihr bietet jetzt an Teledermatologie, Telemedizin, ihr bietet an sowas wie, man kann sich Testkits für Darmkrebs nach Hause bestellen. Da wart ihr, glaube ich, auch die Ersten mit, die das also aktiv beworben haben. Da haben jetzt viele weitere Kassen nachgezogen, weil es einfach auch super sinnvoll ist. Was ist noch Teil dieses Angebots, was ihr geschaffen habt?
Also das, was uns bewegt, ist, wie können wir mit Hilfe von digitalen Lösungen, von digitalen Kanälen den Zugang zur Versorgung verbessern, vereinfachen für unsere Versicherten. Und auch recht frühzeitig, noch bevor Digas auf den Markt gekommen sind, hat Barmer schon Kooperationen mit Startup auf den Weg gebracht, mit SevenMind, Oviva, viele Angebote, die Vorläufer der Digas gewesen sind. Am Ende geht es darum, dass in einer Situation, wo sich insgesamt die Welt ein Stück weit weiterentwickelt, wo Menschen in anderen Bereichen einen leichten Zugang zu Dienstleistungen bekommen, das Gleiche für das Gesundheitswesen zu ermöglichen und das als ein Teil der Antwort auf die Verknappung von Ressourcen. Das ist das, was uns motiviert. Unsere Versicherten sollen sich bei der Barmer gut aufgehoben fühlen und dazu gehört auch der digitale Zugang zu Leistung.
Ja, kannst du mir was dazu sagen, wie das angenommen wird?
Das wird sehr positiv angenommen. Also unser Teledoktor, das, was du angesprochen hast, unter dem Dach vom Teledoktor, was eigentlich ein Produkt ist, was sich über die letzten 10 Jahre schon entwickelt hat, also von einer telefonischen Terminvereinbarung, telefonischen Sprechstunde bis hin zu den von dir erwähnten Videosprechstunden oder auch digitalem Hautcheck, das wird extrem positiv aufgenommen. Das sind jetzt verhältnismäßig geringe Zahlen. Ja, grundsätzlich wollen Menschen gesund sein, aber wir wollen da für sie sein, wo sie vielleicht gerade ein Problem in ihrer Situation haben. Wir nennen das Wohnzimmer statt Wartezimmer. Das heißt, für die Fälle, die sich dafür eignen, für Menschen, die offen für solche Lösungen sind, wollen wir das anbieten. Und das wird vor allem vielleicht nicht quantitativ jetzt übermäßig positiv wahrgenommen, aber auch da steigen die Zahlen, sondern vor allem der Mehrwert, das Feedback von Versicherten, dass sie sich in dieser Situation sehr gut aufgehoben fühlen.
Und du sagst, die Zahlen steigen. Das heißt, ihr seht schon, dass es ein Wachstum gibt und dass Menschen, die das einmal genutzt haben, das auch dann im Bedarfsfall erneut nutzen?
Ja, genau. Das ist es tatsächlich. Auch speziell bei dem Thema Hautcheck sehen wir steigende Zahlen. Und du hast ja das Thema Darmkrebsvorsorge angesprochen. Also das war ein Riesenerfolg. Das ist jetzt nicht so, dass die Untersuchungen selbst digital stattfinden, sondern wir kommunizieren mit Versicherten digital. Aber wenn du denen einen niedrigschwelligen Zugang zu so einem Kit zur Verfügung stellst über eine einfache Anmeldung, dann reagieren sie völlig anders. Und wir haben auch über 250.000 Kits, die bestellt wurden. Und jede Untersuchung, die gemacht wird, ist ein Gewinn für die Versicherten und auch für uns. Darüber sollten wir öfters nachdenken und deswegen gibt es auch so viele, die jetzt das auch für sich einsetzen, andere Krankenkassen. Ich finde, es gibt noch viel Potenzial im Thema Testing at Home. Die Technologie muss sich zwar weiterentwickeln, aber das wird auch irgendwann mal ein fester Bestandteil von den Versorgungsfaden.
Ja, du hast jetzt das Beispiel Hautcheck genannt. Ich hatte ja auch mal, ich habe mal ein Start-up geführt, da hatten wir, oder mal Gnosco, da haben wir einen Produkt entwickelt, das wirklich mit Hilfe von Laserspektroskopie Hauttumore ganz zuverlässig erkennen kann und mit KI, also mit einem Device. Und ich fand es damals total spannend, weil das ja ein sehr angstbesetztes Thema ist. Das heißt, da ist wahrscheinlich der Use Case, man sieht irgendeine Hautveränderung, kriegt kurz Angst, will dann einen Termin machen, das dauert 3 Monate und dann nimmt man eben diese Alternative in Anspruch. Ich finde, das ist so ein spannendes Beispiel, weil wir sehen ja eigentlich eine Stagnation bei Nutzung von Telemedizin oder langsames Wachstum nur noch, aber in anderen Märkten, wo das ein primärer Zugangsweg ist, ob es, also die natürlich nicht so entwickelte Gesundheitssysteme haben, da wird Telemedizin sehr, sehr viel genutzt. Was muss aus deiner Sicht passieren, damit das mehr in der Breite bekannt wird, weil wir haben ja ganz viele Anwendungsfälle, wo Telemedizin, und ihr werbt ja auch damit, man kann sich elektronisch dann krank schreiben lassen, man kann ein E-Rezept bekommen für eine Medikation, die man braucht, also das findet man auf eurer Webseite. Was braucht es, damit es mehr genutzt wird? Weil für mich ist das so ein Hebel, um auch das Gesundheitswesen stärker zu entlasten.
Also wir sehen definitiv, dass eine gezielte Ansprache von Versicherten zu einer Steigerung der Nutzung führt. Also wenn wir nicht darüber reden, wenn wir nicht positiv darüber reden, dann wird eigentlich nicht viel passieren. Natürlich ist das nicht eine Lösung für alle, aber wir müssen auch stärker über positive Beispiele kommunizieren. Bei dem Thema Hautcheck haben wir auch schon einige Versicherte gehabt, bei denen tatsächlich eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde im Nachgang. Also es ist auch wichtig, dass wir nicht digital oder dass wir diese Pfade nicht ausschließlich digital denken, sondern dass wir immer auch eine Anschlussbehandlung anbieten. Die Menschen erwarten keinen einfachen Zugang ohne eine Lösung, sondern sie erwarten eine vollumfängliche Behandlung. Das heißt, das ist auch das, was uns antreibt. Wenn wir so ein Angebot machen, dann müssen wir auch Anschlussbehandlungsmöglichkeiten schaffen. Und deswegen reden wir jetzt auch stärker viel mehr von hybrider Behandlung. Ich glaube, das nimmt auch den Menschen Angst oder Befürchtungen, dass sie vielleicht dann irgendwo hängen bleiben, dass nach dem digitalen Teil nichts mehr passiert. Dann sind sie wieder dort, wo sie am Anfang gewesen sind. Und wir müssen das hybrid denken. Wir müssen das von Anfang bis Ende denken. Wenn wir jetzt über noch die Perspektive nachdenken, wenn wir jetzt über Prävention, über Frühinformation, über 25b, sehr heiß diskutiertes Thema, datenbasierte Hinweise, dann geht es nicht darum, Menschen auf eine mögliche Krankheit hinzuweisen, sondern wir müssen denen ein Gesamtpaket anbieten. Sonst wird das weder akzeptiert, noch führt das zu dem gewünschten Ergebnis. Und am Ende müssen vor allem aus meiner Perspektive die Leistungserbringenden stärker über Telemedizin im Kontext ihrer täglichen Arbeit nachdenken. Vielleicht müssen wir die eine oder andere Rahmenbedingung schaffen dafür, vergütungstechnisch. Aber ich habe schon oft erlebt, du hast ja meine Erfahrung angesprochen in den 20 Jahren, man hat gesagt, wenn wir Geld zur Verfügung stellen, wird alles besser. Dann war das Geld da und es ist trotzdem nicht besser geworden. Ich glaube, in dem konkreten Fall geht es vor allem darum, dass sich das Mindset verändert, dass wir versuchen, die analoge und digitale Welt miteinander gut zu verknüpfen.
Ich finde es total spannend. Du hast jetzt gerade den Paragraph 25b angesprochen, um das nochmal kurz zu erläutern für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein neuer Paragraph, der ermöglicht es euch als gesetzliche Krankenversicherung tatsächlich Daten zu nutzen zur Sekundärprävention, würde ich jetzt mal sagen. Also in dem Fall, wo schon eine Krankheit aufgetreten ist, könnt ihr Daten nutzen, um dann Leute besser, ja, vielleicht nochmal auf Vorsorge hinzuweisen oder Leistungen anzubieten. Was macht ihr da in dem Bereich konkret?
Also da sind wir gerade am Anfang mit der Entwicklung von solchen Themen oder Use Cases. Es gibt gute Use Cases im Bereich Arzneimitteltherapiesicherheit in konkreten Situationen. Professor Straub hat ja letzte Woche das Thema HPV-Impfung angesprochen. Also ein noch aktiveres Impfmanagement kann man auf Basis von Paragraph 25b anbieten. Also da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Überlegungsphase. Es ist auch hier wichtig, dass man niedrigschwellige Use Cases auswählt, dass man Erfahrungen sammelt, weil eben hier auch eine gewisse Verunsicherung sowohl bei den Leistungserbringenden als auch bei Versicherten ist. Was passiert mit falsch negativen Fällen oder falsch positiven Fällen? Wie reagieren die Versicherten auf solche Geschichten? Also das ist ein Lernprozess für uns, aber wir verstehen unter dem Begriff der Lotsen-Funktion auf jeden Fall, dass es ein Teil unserer Aufgabe in Zukunft sein wird.
Ich finde es total spannend. Du hast ja jetzt mehrfach Prozesse angesprochen und das ist auch so ein Thema, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern an Christian Klose bei der AOK Nordost. Der hatte das Thema Prozess auch schon immer auf dem Zettel und du damals ja auch mit. Das ist etwas, das zieht sich so ein bisschen durch deine Karriere durch, dass du nicht müde wirst, Prozesse anzuschauen. Also wie machen wir eigentlich Dinge? Und ich würde das gerne nochmal anders framen. Du hast ja eben gesagt, ein Prozess, den man digitalisiert, wenn der schlecht ist, dann macht das keinen Sinn. Aber ich würde es nochmal anders formulieren, weil ich beobachte tatsächlich, dass uns Digitalisierung und damit auch verbundene Datentransparenz ganz oft auf Dinge stößt, die wir akzeptiert haben, weil irgendwann ist man vom System geküsst und dann macht man Dinge einfach so, vielleicht auch ohne zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Und die digitale Transformation bringt eben ganz viel wirklich Quatsch an die Oberfläche, wo man sich dann im Nachhinein fragt, wenn man sich so einen Prozess anguckt, warum ist das so? Und wir sind ja leider in Deutschland, ich nehme jetzt DIGA-Prozesse als Beispiel, also wie muss, kann man sich eine DIGA verschreiben lassen, die muss freigegeben werden. Das ist alles nicht so besonders nutzerfreundlich gedacht, finde ich. Und das ist aber etwas, was natürlich eine digitalisierte Audience nicht mehr so akzeptiert. Das finde ich auch spannend, zum Beispiel beim E-Rezept. Ja, man braucht eine PIN, mit der man sich ausweisen muss. Dazu muss man zur Post. Das sind so alles Prozesse, die sind sicherlich, also die haben einen Hintergrund. Ja, der Hintergrund ist Sicherheit. Aber wenn man viele Menschen in die Nutzung von so etwas bringen möchte, dann sind sie eher hinderlich und tauchen auch nirgendwo anders auf, ja, nur da, wo die Regulatorik ihre Finger im Spiel hat. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir dabei bleiben, weil wir müssen ja diese Lösungen hebeln, wie du sagst, diese hybriden Pfade, um einfach Versorgung in der Zukunft sicherzustellen, weil wir können diese Ineffizienzen uns nicht mehr erlauben. Also das würde ich dir einfach nur mal so rüberwerfen. Wie bewertest du das wirklich auf so einer Metaebene? Ja, du hast schon gesagt, es muss die Regulatorik ändern. Wie kommen wir dahin, dass Prozesse wirklich gut werden?
Wir haben das Glück, dass wir in einem sehr etablierten System arbeiten. Das bringt Vorteile, aber eine etablierte Struktur verändert sich nur sehr langsam. Und es wird immer wieder das Thema angesprochen, reden wir von Digitization oder Digitalization. Das Verdigitalisieren von Prozessen führt das mitunter dazu, dass wir dann solche Erlebnisse, Aha-Effekte haben, wo wir denken, okay, warum hat man das nicht komplett anders gedacht? Dafür braucht man ein Mindset und auch gewisse rechtliche Rahmenbedingungen.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Und Gesundheit und Datenschutz sind sehr sensible Themen. Das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und das nimmt auch die Politik nicht. Und ich glaube, dass Politik mehr Mut benötigt, weil Lösungen, die skalieren, sind immer mit gewissen Risiken verbunden. Und wir tendieren eher dazu, das Risiko auf Null zu fahren und dann ist auch der Mehrwert Null. Also das ist einfach so. Und sage immer wieder, wenn ich provozieren möchte, dass mit meinem Hintergrund mich SGB nicht interessiert. Das klingt jetzt für jemanden, der 20 Jahre in einer Krankenkasse arbeitet, etwas komisch, wenn man sagt, mich interessiert das nicht. Aber A, möchte ich an der Stelle provozieren, dass wir wirklich darüber nachdenken, ob wir uns das noch leisten können, so einen Rahmen zu haben, beziehungsweise wie groß ist der Rahmen und viele Sachen, die wir behaupten würden nicht gehen, gehen auch, aber es lohnt sich nicht, das Risiko aufzunehmen. Und damit müssen wir für die Zukunft, damit wir tatsächlich auch eine gute Entwicklung nehmen, uns etwas lockerer machen. Also einfach mal akzeptieren, dass es nie hundertprozentige Sicherheit geben wird. Die gibt's auch bei Papierlösungen nicht. Wir tun so, als ob die Prozesse, die wir heute in Papier haben, hundertprozentig sicher wären. Wenn der Klassiker ist, zu sagen, wie sicher sind die Karteiakten im Schrank einer Arztpraxis? Ehrlich gesagt, die sind weniger sicher als die EPA an sich. Das Problem ist nur, wenn es jemand gelingen sollte, die EPA zu knacken, dann hat er Zugriff auf 70 Millionen Akten und nicht auf zwei Regale in einer Arztpraxis. Das ist das Problem der Dimension am Ende.
Aber das ist ja auch das interessante Missverständnis zwischen Datenschutz und Datensicherheit.
Genau, das ist ein anderes Thema.
Genau, denn Datenschutz ist ein regulatorisches Thema, da sind wir extrem vorne dabei. Datensicherheit ist ein ganz anderes Thema. Für mich war das sehr erhellend, nach Frankreich zu schauen und zu sehen, dass im Mont Espace Santé, also im französischen Gesundheitsdatenraum, der mehr ist als eine elektronische Patientenakte, tatsächlich von den 3 investierten Milliarden allein 2 auf das Thema Datensicherheit gehen und der Diskurs ein ganz anderer ist, weil es eben nicht, also es hat wieder, wenn du über Mindset sprichst, es hat ein anderes Mindset dahinter, nicht dieses Mindset, was per se in jedem Menschen irgendwie eine bösartige Absicht sozusagen etwas mit den Daten zu machen, unterstellt, sondern etwas, was sagt, okay, es gibt globale Bedrohungen, es gibt Cyberangriffe und darauf müssen wir uns vorbereiten. Also eine andere Denke.
Ja, aber das ist jetzt im Kontext der EPA-Diskussion auch dieser Punkt. Es steht für mich außer Frage, dass die EPA sicher sein muss. Und dann kann man jetzt darüber diskutieren, ob das mit der digitalen Identität der richtige Weg ist oder nicht. Aber für mich ist die digitale Identität, die mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, der zentrale Vertrauensanker der digitalen Welt. Wenn ich die Tür nicht sicher mache, dann entsteht kein Vertrauen. Mhm. Und das Problem liegt nicht in der Gesundheits-ID, sondern es liegt einfach darin, dass wir über die Jahre in Deutschland nicht geschafft haben, eine Identitätsinfrastruktur aufzubauen. Und jetzt versucht das Gesundheitswesen hier eine Vorreiterrolle anzunehmen. Und dann sage ich auch immer wieder, dann lass uns den Standard, den wir jetzt hier haben, zum Standard für das gesamte Verwaltungswesen entwickeln, weil Gesundheit wird am stärksten geschützt. Es gibt kaum etwas, was stärker als Gesundheit geschützt wird. Und das müssen wir verstehen, dass es eben, wenn wir die Akzeptanz schaffen wollen, dann müssen wir den Menschen eine gewisse Sicherheit anbieten. Und dann gibt es auch unterschiedliche Wege, wie wir den Zugang zu der Gesundheits-ID machen. Meine persönliche Erfahrung ist, es lohnt sich auch in analoge Identifizierungsprozesse zu investieren. Wir bieten seit ein paar Wochen das selbst in den Geschäftsstellen, ein sogenanntes Local Ident. Das heißt, für diejenigen, die keine PIN haben, weder von der EGK noch von dem Personalausweis, sie können in die Geschäftsstelle der BARMER kommen, wir identifizieren sie und das ist uns jetzt gelungen, in den letzten 8 Wochen 6.000 Menschen proaktiv auf das Thema anzusprechen. Da sind wir auch in der proaktiven Rolle.
Ja.
Das Hoffen auf den Personalausweis ist ein Abwarten, bis die Menschen den Weg finden.
Das ist übrigens super spannend, dass da das Gesundheitswesen wirklich pusht. Ne? Im Moment funktioniert es so, man muss sich identifizieren, entweder ja bei der Post. Tatsächlich geht auch ein Postmitarbeitender, der einmal prüft an der Tür, wenn er irgendwie Post bringt. Ja, also dann erhält man eine PIN und diese PIN kann man nutzen, auch zukünftig potenziell für andere Dienste. Also nicht nur für Dienste im Gesundheitswesen, sondern immer dann, wenn man sich eben ausweisen muss. Und das ist natürlich etwas, was ich wahrnehme, weil ich im Gesundheitswesen unterwegs bin. Aber andere Menschen, die das nicht sind, die kennen ja diesen Diskurs gar nicht. Die wissen gar nicht, was kann damit potenziell entwickelt werden. Und ich meine, wir sind ja auch gerade in einer Situation, wo auch solche Themen gerne verschwörungstheoretisch genutzt werden. Deswegen ist es natürlich eine richtig tolle Sache, wenn man eine Anlaufstelle hat, wenn man zu einer Person gehen kann, weil das nimmt wahrscheinlich auch vielen Leuten so ein bisschen die Hemmschwelle, das dann auch zu machen, oder?
Genau. Ja, genau. Und das ist das, wo wir auch die Gelegenheit haben, die Menschen auf die Vorteile solcher Lösungen anzusprechen. Und es ist immer besser, wenn man das in einem konkreten Beratungskontext, in einer konkreten Beratungssituation vermittelt, diesen Mehrwert von dieser Identifizierung. Wir gucken beide gerne auch in andere Länder und in meiner Heimat Polen gibt es eine zentrale ein Vertrauensprofil für alle Dienstleistungen, angefangen von Finanzamt über Banken, Gesundheitswesen und so weiter. Es gibt nicht die Bereitschaft, das in Deutschland zu tun. Wir möchten alle Vorteile der Digitalisierung haben, beschweren uns, dass es nicht klappt, aber wir sind auch nicht bereit, diese notwendige Veränderung dafür zu gehen und das ist dieses Thema Mindset, was wir auch immer wieder ansprechen. Bestimmte Sachen gehen nicht. Wenn wir Digitalisierung auf ein System, was nicht auf Digitalisierung ausgerichtet ist, überstülpen, stolpern wir immer wieder und ärgern uns. Und Deswegen, das ist mehr als nur die Einführung von digitalen Lösungen. Wir müssen einfach anfangen, anders zu denken, stärker risikoorientiert zu denken und weniger sicherheitsorientiert zu denken. Ansonsten wird es uns selten gelingen, die Potenziale zu erschließen.
Ja, du hast das jetzt im Gespräch vorhin auch hybride Lösungen genannt. Also sozusagen weg davon zu überlegen, was kann ich jetzt rein digital machen, hin dazu, davon auszugehen, wie wollen Menschen heute versorgt werden. Das sehen wir in Umfragen, gerade bei Gen Z, ja, die und jüngeren Menschen, dass für die wirklich Zugänglichkeit total wichtig ist. Die nehmen auch Gesundheitsdienstleistungen gar nicht in Anspruch, wenn das kompliziert ist zu erreichen. Ne, das ist tatsächlich eine Generation, die hat immer weniger Toleranz dafür, sich irgendwo 50 Minuten in eine Warteschleife zu hängen und dann 10-mal abgelehnt zu werden. Das heißt, das, was ihr macht, und ihr habt ja auch ein komplettes Team aufgebaut mit vielen Leuten, die auch Service Design machen, die sich genau mit solchen Themen befassen und sich darauf spezialisieren. Wie macht ihr das und wie, wenn du sagst, Mindset ist so wichtig, wie schafft ihr das auch in so eine große Organisation wie die Barmer zu übertragen? Weil ihr kommt ja aus Risk Averse, würde ich sagen, SGB 5 orientiert, alles muss super sicher sein. Wenn es nicht super sicher entschieden werden kann, wird es vielleicht auch mal lieber gar nicht entschieden oder weiter delegiert oder was auch immer. Das ist einfach das Mindset von gesetzlichen Krankenversicherungen, was sich über Jahrzehnte so aufgebaut hat. Wie geht ihr da vor? Das interessiert mich auch sehr.
Du hast ja die Barmer E angesprochen, für die ich auch verantwortlich bin, unser Innovation Lab. Das war unser Nukleus für die Veränderung, die wir jetzt erlebt haben. Und mittlerweile hat sich das auch auf andere Bereiche übertragen. Das heißt, klingt jetzt auch komisch, wir betrachten Gesundheit wie ein Produkt. Also im Sinne von... Ja, genau. Aber man tut sich trotzdem schwer damit. Ne? Wenn man versucht, digitale Innovation oder Innovation in der Versorgung wie eine Produktentwicklung zu betreiben, dann kommt man eben zu anderen Perspektiven. Dann ist man beim Thema Service Design, dann ist man bei Customer Centricity, bei User Tests, bei allen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben Changemaker Community installiert. Das heißt, wir haben Versicherte der Barmer, die wir jederzeit fragen können, wie sie zu bestimmten Lösungsvorschlägen oder Veränderungen stehen. Sie geben uns Feedback. Wir gehen in Einzeltests. Jetzt haben wir die EPA-Kampagne gemacht. Dann haben wir die Briefe, die wir entworfen haben, eine riesige Kampagne für 8 Millionen Versicherte, haben wir einfach mit Versicherten vertestet. Versteht ihr die Schreiben? Wo seht ihr Stolperfallen? Ja, also das heißt, es reicht nicht mehr einfach einen Brief rauszuschicken und die Leute nehmen es hin, sondern sie wollen mit einbezogen werden. Wir respektieren das und wir pushen das sogar. Also ich möchte, dass wir keine Produkte, keine Idee auf den Markt bringen, die wir nicht mit Versicherten diskutiert haben. Das sind große Investitionen, die wir tätigen. Und am Ende ist es nicht mal so, dass es nicht fliegt, wenn wir ein Produkt nicht vertestet haben, sondern wir kriegen mehr Rückfragen. Also das Produkt schlägt ins Gegenteil um und das wollen wir auf jeden Fall verhindern und fahren damit auch, ich würde sagen, schon sehr erfolgreich. Und am Ende bereitet uns das auch möglicherweise auf die eine andere Diskussion vor. Wir wissen, dass wir nicht alle Erwartungshaltungen erfüllen können, aber wenn wir wissen, was Versicherte erwarten und der Rahmen vielleicht nicht so ganz dazu passt, dann können wir uns besser auf Kundensupport vorbereiten. Also ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist auch, uns im Customer Support anders aufzustellen. Das ist auch ein wesentlicher Teil. Also Sales und After Sales sind zwei verschiedene Aspekte, auf die wir auch sehr stark eingehen.
Ich würde da gerne nochmal konkret einhaken, weil du hattest das jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du sagst, man muss aktiv ansprechen, man muss wirklich diese neuen Angebote dann auch aktiv bewerben, ja, und kommunizieren. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja damals mit Weldu ganz viel für die Techniker-Krankenkasse entwickelt und ich kann mich noch daran erinnern, dass es immer am besten funktioniert hat, in irgendeinem Mitgliedermagazin aufzutauchen, tatsächlich besser als Leute direkt anzuschreiben. Was funktioniert bei euch am besten? Also was funktioniert am besten in der Kommunikation? Wo merkt ihr die größte Resonanz?
Also wir Mitgliedermagazine gehören langsam der Vergangenheit an. Da geht man jetzt eher Richtung Newsletter. oder Social Media Kampagnen. Also viele Themen bewerben wir auch auf Social Media und generieren damit auch viel Traffic. Manchmal müssen wir auch klassische Kampagnen umsetzen, aber auch da immer mehrwertorientiert. Also nicht eine trockene Information, sondern immer eine gute Landingpage dazu bauen, viel mit QR-Codes arbeiten, mit mobilen Geräten oder mit Links und dann immer ein niedrigschwelliger Zugang. Also es gibt auch innerhalb der Barmer-App oder auch der IKEA die Möglichkeit, Push-Notifications auszuspielen. Also es ist eine komplette Palette an Kommunikationskanälen, die wir dafür benutzen. Und jetzt als kleines Beispiel, wir haben gerade mit der EPA-Kampagne angefangen, haben eine Landingpage gebaut und wenn ich jetzt sehe, dass wir innerhalb von 4-5 Tagen 50.000 Klicks schon auf diese Landingpage haben, dann das heißt, Menschen haben Informationsbedarf und wenn wir das gezielt adressieren, auch da wieder getestet und mit Versicherten vorher besprochen, was interessiert euch, dann spricht das sie an. Also,
da müssen wir gleich mal angucken, was interessiert denn die Leute am meisten bei der elektronischen Patientenakte? Also ich finde es spannend, weil immer wenn ich mit so Verwandten von mir zu tun habe, die schon so Ü70 sind, dann sagen die haben ja meistens irgendwie mehr ärztliche Kontakte und die sagen dann immer, Inga, du bist doch die Expertin, wann kommt das denn endlich?
Es kommt am 15. Januar nächsten Jahres, ist es soweit.
Aber was merkt ihr denn, was zieht denn da als Argument bei den Leuten und auch bei euch intern? Weil der Diskurs war ja in der Vergangenheit in Deutschland immer sehr kritisch, also insbesondere von den Medien. Ich bin mir immer ziemlich sicher, dass die Bevölkerung das eigentlich sehr positiv bewerten würde, wenn man sie richtig abholt. Ne? Aber man kann natürlich das Ganze auch so framen, dass es sich super bedrohlich anhört. Was zieht da in der Kommunikation?
Also auf jeden Fall denken viele, dass die Krankenkasse sowieso alles über den Versicherten weiß. Also diese Diskussion, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, die war leider aus meiner Perspektive wenig nutzenorientiert, sondern eher eben risikoorientiert. Das ist schon ein Riesenproblem. Was Menschen interessiert ist, an wen gehen die Daten? Also grundsätzlich hat man kein Problem damit, dass der Arzt die Daten sieht. Man beobachtet vielleicht eine gewisse Skepsis gegenüber der Weitergabe von Daten an Dritte, in Anführungszeichen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie das unter Kontrolle haben, dass die Daten nicht abfließen, dann ist die Akzeptanz auch relativ hoch. Und ich denke, dass im ersten Schritt jetzt wichtig ist, diese gesetzliche Pflicht der Aufklärung zu erfüllen, auch für eine aufgeklärte Entscheidung. Aber später, wenn wir tatsächlich mehr Akzeptanz für digitale Versorgung generieren wollen, müssen wir mit Testimonials und guten Beispielen arbeiten. Wir müssen den Menschen auch, wenn sie uns jetzt einen Vertrauensvorschuss geben, später zeigen, was für positive Beispiele aus der Datennutzung, aus der Datenfreigabe tatsächlich auch für die Versorgung gibt und wie haben einzelne Versicherte vielleicht davon profitiert und nichts anderes überzeugt als eine positive Erfahrung. Also Empfehlungsbereitschaft ist ein wichtiges Thema. Also wir möchten auf jeden Fall positive Erlebnisse mit der EPA schaffen für unsere Versicherten. Wir bieten ja auch eine Testzugangsversion. Das heißt, man kann sich die EPA von innen angucken, ohne sich dafür anzumelden, um einfach zu verstehen, wie sich sowas anfühlt. Und dann mit den positiven Entwicklungen hoffe ich, dass die Akzeptanz über das zur Seite legen und vergessen hinaus auch steigen wird, dass es eine tatsächlich sehr große Akzeptanz daraus entsteht.
Ja, also das kann sowas sein wie ein Notfall gehabt und Informationen stehen zur Verfügung oder aber irgendwie multimorbid bei verschiedenen Ärzten eine Art Arzneimittelunsicherheit durch Wechselwirkungen und solche Beispiele, die wir dann viel mehr erzählen müssen. Ich finde es übrigens auch total spannend. Mir hat mal jemand aus dem BMG erzählt, in der Vergangenheit war für die Einführung des E-Rezept 0 Euro Kommunikationsgeld da. Also da war wirklich nichts eingeplant. Da war halt okay, das wird dann einmal in der Tagesschau erzählt und damit hat sich die Sache. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also das funktioniert nicht, sondern so wie du sagst, wirklich die Kommunikation schärfen und dann auch Sales after Sales Und wenn du sagst, es ist ein Produkt, dann das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur noch in Wirtschaftlichkeit denken, was wir sowieso eigentlich immer tun müssen, natürlich im Gesundheitswesen, sondern einfach auch in den Erwartungen, die Menschen haben, und das viel besser verstehen.
Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass wir jetzt eine EPA für alle und nicht eine EPA, die alles kann, brauchen. Mhm. Das braucht eine gewisse Seriosität und das haben wir schon seit 3 Jahren. Also EPA existiert schon seit 3 Jahren auf dem Markt. Was wir jetzt brauchen, ist Erfahrungen sammeln. Positive wie negative. Es wird auch Enttäuschungen geben, keine Frage. Die Diskussion, ist das jetzt gut befüllbar? Sind das strukturierte oder nicht strukturierte Daten? Wir müssen immer von dem Aufsatzpunkt herkommen und sagen, wo stehen wir heute in der digitalen Versorgung? Also beziehungsweise, wo stehen wir heute in der Versorgung? Heute kommen, wenn überhaupt, dann irgendwie einzelne Blätter zusammen. Und das erleichtert ja auch die Versorgung nicht. Deswegen, ich kann nur appellieren, zu starten, das nicht kaputt zu reden. Das hat die Bevölkerung definitiv nicht verdient. Wir sind es denen auch schuldig, das gut nach vorne zu bringen. Am 15. Januar starten und dann wird sich das positiv weiterentwickeln und wir sind auf jeden Fall dabei. Ich glaube, wir sollten unseren Versicherten etwas mehr zutrauen an Eigenständigkeit und informelle Selbstbestimmung, was wir das tun.
Das glaube ich auch. Wenn man jetzt da drauf schaut, also die EPA für alle, ja, die kommt jetzt, das ist so. De facto seid ihr schon auf dem Weg, eine Lotsenfunktion einzunehmen. Also ihr habt alle Möglichkeiten, Menschen, die eine Gesundheitsdienstleistung in Anspruch nehmen wollen oder müssen, schon von zu Hause abzuholen, von Symptomchecker über Telemedizin, über alles, was ich dann hybrid anschließen kann. Also das ist de facto oder bietet schon die Möglichkeit einer Triage. Ne? Und wenn man mal mit Notfallmedizinern spricht, ich hatte einen tollen Podcast mit Moritz Völker, den kennst du ja sicherlich auch. Das ist ein junger Mediziner, der ist extrem aktiv im Bündnis junge Ärztinnen und Ärzte und ist aber auch Notfallmediziner. Und der sagt, es schlagen hier so viele Leute auf, weil die sich nicht anders zu helfen wissen. Das ist ja auch so ein Fall eigentlich, wo ihr als Krankenversicherung schon ganz viel anbieten könnt. Was ihr auch tut, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Also ich würde gerne nochmal die letzten paar Minuten nutzen, um so ein bisschen so einen Zukunftsausblick von dir zu kriegen, weil das ist ja gerade der Anfang, ne? Kann man sagen.
Genau, diese Lotsenfunktion ist für uns extrem wichtig, weil ansonsten ist die Krankenkasse Low-Interest-Product oder wir sind nicht besonders alltagsrelevant. Man verbindet uns dann nur mit extrem schwierigen Situationen meistens und das wollen wir auf jeden Fall verändern, diese proaktive Ansprache stärker früh in die Prävention einzusteigen. Also Lotsenfunktion bezieht sich nicht alleine auf die Krankheitssituation, sondern vor allem auf die Erhaltung der Gesundheit.
Hatten wir eben als Beispiel.
Genau, die wir haben, können wir stärker dafür nutzen. Ich glaube, dass es momentan noch so ein bisschen Unsicherheit gibt, wo endet und wo beginnt diese Rolle, die Diskussion insbesondere mit Leistungserbringenden. Also wie viel von dem, was wir machen, ist Medizin, wie ist das Zusammenspiel mit den etablierten Strukturen und Lotse klingt auch hart nach Steuerung, das kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Ich denke, wir müssen gemeinschaftlich über das Verhältnis von den etablierten Akteuren im Gesundheitswesen nochmal nachdenken, ohne Angst, ohne Vorbehalte. Heute ist es eher so, jeder versucht seinen Status quo zu sichern und wenn es am Ende zu Lasten der Versicherten geht, dann ist es halt so, aber das ist nicht die Zukunft, die Probleme sind zu groß, jeder hat seine Stärken, also unsere Stärke ist vielleicht auch unsere Größe, die Möglichkeit, Versicherte anders zu adressieren, das macht uns gewisserweise zu dieser Lotsen oder damit kommen wir zu dieser Lotsenfunktion. Aber es bedeutet nicht, dass das ohne Ärzte, ohne Krankenhäuser, ohne andere Leistungs...
Ja, weil da gibt's natürlich Kritik aus der Ärzteschaft. Ne? Das höre ich auch immer wieder von Ärztinnen und Ärzten. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, wir müssen weg aus diesem Klein-Klein. Also wir müssen davon weg, dass man in einer individuellen Arzt-Patienten-Beziehung etwas sozusagen ermittelt, hin dazu, dass wir auch Daten nutzen könnt, einfach ja, um at scale Angebote zu machen.
Genau, ne? Das ist das eine. Und das Thema Alltagsrelevanz, bist ja auch sehr interessiert für neue Technologien, neue Trends. Wir wissen, dass auf einmal sich Player für das Thema Gesundheit, auch Gesundheitsbegleitung interessieren, die ursprünglich aus völlig anderen Branchen kommen. Und ich würde sagen, wir untereinander sind in diesem Sinne nicht das Risiko, sondern wenn überhaupt, dann müssen wir den Umgang mit den komplett neuen Playern finden. Und wenn wir durch Untätigkeit, durch Streitigkeiten oder wie auch immer dieses Angebot nicht auf den Markt bringen, dann werden das andere tun. Und am Ende ist es den Menschen schon fast egal, wenn sie sonst keine Versorgung bekommen, von wem das kommt. Und das gefährdet mehr unsere bisherige Rolle oder zukünftige Rolle als jetzt, wenn kleine Verschiebungen von Aufgaben stattfinden. Das ist schon wichtig, dass wir gemeinschaftlich auf die Zukunft schauen und das Verhältnis gut miteinander regeln. Aber wer soll denn bitte zum Beispiel wie jetzt, also nochmal das Thema EPA-Kampagne, welche andere Struktur in Deutschland ist in der Lage, innerhalb von 3 Monaten 80 Millionen Briefe zu verschicken, das ganze Response zu behandeln? Da gibt es weniger Player. Dann muss man das auch ein Stück weit akzeptieren und sagen, okay, wir wissen, das System kommt an seine Grenzen. Und jetzt finden wir gemeinsam neue Lösungen.
Also, ich bin definitiv dabei, freue mich auch drauf und werde das weiter beobachten. Ich wünsche dir und deinem Team natürlich weiterhin viel, viel, viel Erfolg und dass ja der Umbau, der Zugang, der einfache Zugang oder zu einfachem Zugang weiter stattfindet und sich weiterentwickelt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch, Marek.
Ich danke dir auch und wir werden alles dafür tun, dass der Zugang offen und einfach bleibt.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.